kein Gottesdienst ohne eine Predigt und ich denke, heute ist es auch wichtig für die, die das nicht so kennen, auch so ein bisschen zu erklären, was wir hier machen. Ich war in den Sommerferien bei Freunden zu Besuch und es gibt einige Leute, die, oder was ich gerne mag, sind so Bücher mit Anekdoten und die hatten ein so ein kleines Büchlein, habe ich so ein bisschen durchgeblättert und das ist eine Anekdote aus der Zeit der ehemaligen Sowjetunion. Und zwar ist da so eine Kolchose, wo es viele Arbeiter gibt und es gibt einen, Wladimir, der heißt der, der halt jeden Abend mit so einer Schubkarre Mist die Kolchose verlässt und am Ausgang der Kolchose ist so ein Wächter, der halt aufpasst und sagt, was hast du denn da? Ja, hier, Schubkarre voll Mist. Ich habe gefragt, wollte ich was in meinen Garten reinmachen, darf ich mitnehmen? Und der Wächter einer Kolchose sagt, du klaust irgendwas. Ich weiß, dass du was klaust. Und dann schnappt er sich so eine große Mistgabel und piekst da rein, zerrt das ein bisschen auseinander, ist natürlich sehr unangenehm, aber er findet nichts. Zweiten Abend kommt er wieder an mit so einer Schubkarre mit Mist und wieder findet der Kolchosenwächter nichts. Und das geht so die ganze Woche lang. Und dann sagt er an der Pforte, sagt, weißt du was, ich weiß, dass du klaust. Ich weiß, dass du klaust. Jeden Abend kommst du hier mit einer Schubkarre voll Mist an. Irgendwas klaust du. Pass auf, ich verspreche dir, dass ich dich nicht verraten werde, aber sag mir endlich, was du klaust. Schubkarren. Ja, das ist die lustige Variante. Ich weiß nicht, wie ihr das so, je nachdem, was Sie für einen Arbeitsplatz haben, erlebt, aber ich kenne das so von manchen Arbeitsplätzen, da gibt es Leute, die öfter mal was mit in die Tasche stecken, was es da so gibt, je nachdem, was für einen Arbeitsplatz man hat. Und da wird einer von einem Kollegen angesprochen und hat gesagt, warum nimmst du das mit? Das gehört dir doch nicht. Ja, macht doch jeder. Und wundert sich, dass als der Betrieb dann irgendwann pleite ist und er keinen Arbeitsplatz hat für 2 Jahre, warum er keinen hat, das liegt sich vielleicht nicht daran, dass er immer was mitgenommen hat, aber die Bilanzen haben nicht gestimmt. Und wenn viele Leute dauernd was mitnehmen und vielleicht dann noch was dazukommt, dann kann schnell was schieflaufen. Eine Frau, das sind alles so Personen, die es so im realen Leben gibt, verheiratet, 2 Kinder, ein Eigenheim. Eigentlich könnte sie glücklich sein. Aber vor nicht allzu langer Zeit ist ihr Mann mit einer anderen Frau durchgebrannt. Und wenn sie ehrlich zu sich selber ist, merkt sie, dass sie nicht die beste Ehefrau gewesen ist. Einiges hat sie so an Päckchen aus ihrer Kindheit mitgebracht und das hat dazu geführt, dass die beiden sich immer wieder nicht besonders gut verstanden haben. Aber auch dem Mann ist es nicht gelungen, sich einzusetzen, dass die Ehe gelingt. Und jetzt steht sie alleine da mit ihren Kindern. Ein Junge, 13 Jahre alt, probiert zum ersten Mal Heroin aus. Da habe ich ganz viele Geschichten vor Augen, wenn ich das erzähle. Jetzt ist er Ende 40, kein Junge mehr, ein erwachsener Mann, sieht aber weit älter aus. Viele Jahre im Knast, immer wieder verbracht, lebt unter einfachsten Verhältnissen und die Kumpels auf der Platte sind alles andere als Kumpels. Hier ist jeder sich selbst der Nächste und Freunde sind es nicht. Warum erzähle ich das und was hat das mit der Taufe zu tun, solche Geschichten? Ich erlebe, es gibt so grob gesehen von den Menschen, die Gott nicht kennen, 2 Gruppen von Leuten. Das eine ist Menschen, die sich wünschen, dass sie etwas ungeschehen machen können in ihrem Leben. Wenn sie so zurückblicken, wie sie sich verhalten haben, was sie gemacht haben. Viele von denen, die wir da treffen, jeden Mittwoch auf der Platte, viele von denen wünschten sich, es würde anders sein. Und es ist sehr schwer, davon wegzukommen, wenn sie da einmal gelandet sind. Und wenn die Ehe erstmal zerbrochen ist und man sich überlegt, was habe ich alles falsch gemacht, weil es gehören immer 2 dazu, wenn eine Ehe zerbricht und nicht nur einer. Und selbst wenn der eine Partner fremd geht, muss das nicht unbedingt sein, dass er ausschließlich der Schuldige ist. Wenn ich nicht dazu beigetragen habe, dass meine Partnerschaft lebendig und frisch bleibt, oder wenn ich vielleicht immer ein Meckerpeter gewesen bin und meinem Partner dauernd auf den Füßen getrampelt bin, dann kann sowas auch zerbrechen. Und viele wünschen sich, das hätte ich lieber nicht gesagt, das hätte ich lieber nicht gemacht, das hätte ich lieber nicht getan. Und ich weiß nicht, wie es jemand geht, der immer was mitgehen lässt, ob am Arbeitsplatz oder wo auch immer, ob du dir auf Dauer in den Spiegel schauen kannst und dir vielleicht wünschen würdest, manches hätte ich auch nicht getan. Und es gibt die anderen, die sagen, boah, ist doch alles egal, wenn ich da an einen Freund von mir denke, der lebt sein Leben einfach so dahin und irgendwann fällt er mal in die Kiste und das war's, so denkt er. Ein Leben ohne Gott, das ist ein Leben, was sich um sich selbst dreht. Und wenn ich in Probleme gerate ohne Gott oder in Herausforderungen, es müssen ja nicht nur Probleme sein, es können auch Herausforderungen geraten, ohne Gott, das ist der Versuch, Münchhausen zu spielen. Ich weiß nicht, wie weit ihr Münchhausen kennt. Hast du schon mal was von Münchhausen gehört, Zadok? Münchhausen, das ist ein Baron gewesen. Weißt du, was ein Baron ist? Hast du schon mal vom Baron gehört? Ein Baron, das ist ein reicher Mann, der ja, viel besitzt und früher nannte man das Adlige. Und der Baron Münchhausen, dem wird nachgesagt, dass er der Meister war, sehr reich im Lügen. Und da gibt es eine Geschichte, die er erzählt hat, dass er irgendwann mal in den Sumpf gefallen ist. Und der hat längere Haare gehabt als ich. Und dann hat er sich an seinen Haarschopf gepackt und an dem eigenen Haarschopf aus dem Sumpf gezogen. Geht sowas? Kann man sich an den eigenen Haaren, auch wenn sie länger wären als meine, das funktioniert nicht. Ja, du hast noch weniger als ich hier oben drauf. Manch einer wünscht sich, dass es etwas gibt wie am Computer. Wer einen Computer hat, der weiß, es kann mal passieren, dass dieses Ding sich aufhängt. So nennt man das. Aufhängen heißt, man kann auf alle Tasten draufdrücken, so viel man will, aber es passiert nichts mehr. Man hat irgendwie ein Bild auf dem Bildschirm und das war's. Und dann gibt es einen sogenannten Reset-Knopf. Das heißt, wenn man den reindrückt, dann geht alles aus und dann geht alles wieder an und es funktioniert wieder. Sehr schön, denkt manch einer vielleicht oder manch eine, wenn es so einen Reset-Knopf geben würde fürs Leben, wo ich so draufdrücken könnte und dann würde alles runterfahren und es würde ganz neu und frisch wieder losgehen. Es gibt so einen Reset-Knopf fürs Leben. Das feiern wir heute in der Taufe. Der ist ein bisschen anders als so ein Computer-Reset-Knopf, aber ist sehr ähnlich und sehr großartig. Und dazu lade ich ein, wenn ihr Bibel hat, dass wir uns einen Text anschauen, den steht im Römerbrief. Den hat Paulus an die Christen in Rom geschrieben, die offensichtlich ein bisschen Nachhilfeunterricht brauchten. Was hat es denn mit der Taufe auf sich und was für Folgen hat das, wenn ich mich habe taufen lassen? Das steht im Römerbrief im 6. Kapitel und ich lese einfach ab Vers 3 ein paar Verse vor aus diesem Brief. Paulus schreibt an die Christen in Rom im 6. Kapitel des Römerbriefes: Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Bis hierhin, weiter will ich gar nicht erstmal lesen. Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Wenn man das noch nie gehört hat, dann klingt das mal ein bisschen komisch und auch wenn man es oft gehört hat, was hat es damit auf sich? Als erstes sagt Paulus hier etwas von Sünde. Ein Begriff, der immer wieder auch unter Christen diskutiert wird. Was ist damit gemeint? Du hast eben vorhin gebetet, Bogdan, dass wir voller Sünde sind. Und da gibt es halt auch, Roman, du hattest gebetet, ja. Es gibt da auch so unterschiedliche Auffassungen. Wie ist denn das eigentlich gemeint? Sünde von der Bibel her als Sünde ist ein Zustand. Und zwar ein ganz schlimmer Zustand. Ich versuche das mal so ein bisschen zu vergleichen mit jemandem, der plötzlich die Diagnose bekommt, Krebs. Und zwar nicht irgendeine Krebsdiagnose, sondern dieser Krebs ist nicht auf ein Organ oder ein Körperteil beschränkt, sondern dieser Krebs hat, so nennt man das im Fachjargon, Metastasen gebildet. Das heißt, er hat sich im ganzen Körper schon ausgebreitet. Überall ist das Krebsgeschwür. Und wenn das soweit ist, dass der Krebs sich im ganzen Körper ausgebreitet hat, gibt es nach medizinischem Ermessen keine Chance mehr. Keine OP hilft mehr, um das zu entfernen. Man könnte noch ein bisschen was mit Chemo oder Bestrahlung versuchen, aber in der Regel, wenn der ganze Körper voller sogenannter Metastasen ist, ist es aus. Das, sagt die Bibel, ist der Zustand eines Menschen ohne Gott. Es gibt keine Chance, du hast keine Überlebenschance aus eigener Kraft. Münchhausen funktioniert nicht. Und auch kein Arzt, kein menschlicher Arzt kann dir helfen in diesem Zustand. Das ist das, was die Sünde ist. Und das Problem, wenn du in so einem Zustand bist, also wenn ihr Leute kennt, die wirklich krank sind, das macht was mit deinem Charakter, das macht was mit deiner Lebensfreude, das macht etwas, wie du umgehst mit anderen Menschen, das hat Folgen. Und keine positiven in der Regel, wenn es dir so schlecht geht. Es gibt nur eine Lösung, diesen Krebs loszuwerden. Du musst sterben. Und es gibt zwei Möglichkeiten des Sterbens in dieser Situation, den Krebs der Sünde loszuwerden. Es gibt die eine, dass du sagst, diese ganze Nummer mit Gott interessiert mich überhaupt nicht. Dann ist die Kiste das letzte Wort deines Lebens. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Und das beschreibt Paulus hier in diesem Bibeltext, den ich vorgelesen habe. Gott ist in Jesus Mensch geworden und hat etwas ganz Besonderes getan. Er hat uns erstens 3,5 Jahre vorgelebt, wie Gott ist, wie er es mit den, wie, was er möchte für die Menschen, was sein Ziel ist. Wir haben uns heute in der Teens-Sabbatschule eine Geschichte angeschaut. Ja, Anna? Wo Jesus am Sabbat eine Frau heilt, die seit 18 Jahren einen krummen Rücken hat. Und von einem Dämon belastet ist und Jesus befreit sie und sie kann aufstehen und ist frei. Das fasst sehr zusammen, was Jesus will, was er damals auf der Erde demonstriert hat und was er für jeden Menschen möchte. Dass wir frei werden von den Verhängnissen und Lasten des Lebens, die uns klein gemacht haben, die uns niederdrücken. Und es gibt nur einen Weg, endgültig davon frei zu werden, von diesem Krebsgeschwür der Sünde, das ist der Tod. Und Jesus ist einen Weg vorangegangen. Er ist ans Kreuz genagelt worden, obwohl er völlig ohne Sünde war. Er ist der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der dieses Krebsgeschwür der Sünde nicht hatte. Stellvertretend für jeden Menschen gestorben. Eigentlich müssen wir sterben, weil wir voller Krebsgeschwür sind. Aber es ist möglich, weil er ohne war, ist er stellvertretend für uns gestorben. Er war erst nicht im Grab geblieben, sondern nach 3 Tagen wieder lebendig geworden. Und seitdem lebt er ewig. Paulus sagt hier, wenn ich das für mich annehme, dass Jesus das für mich getan hat, stellvertretend für mich, und ich gehe hier ins Wasser, und da geht es nicht um ein bisschen Wasser auf den Kopf zu springen, und ich lasse mich taufen, das heißt, ich werde vollständig untergetaucht, ist es mehr als eine Symbolhandlung. In dem Augenblick, wo ich mich bewusst entscheide, dieses zu tun, also nicht einfach formal, sondern ganz bewusst entscheide, ich will hier in dieses Wasser rein, ich möchte Jesus nachfolgen, und wir tauchen euch gleich unter. In dem Augenblick stirbt dieser alte Mensch. Dieses Krebsgeschwür der Sünde hat keine Macht mehr über euch. In dem Augenblick, wo ihr unter Wasser seid, und ich sage mal, wir zählen bis 100, damit es auch sicher ist. Nein, nein, so lange warten wir nicht. Keine Sorge. Und wenn wir euch wieder rausholen, oder sagen wir mal, was passiert, wenn ihr unter Wasser mit Jesus sterbt, so sagt Paulus hier in diesem Text, werdet ihr im gleichen Augenblick mit Jesus verbunden. Und wenn ihr aus dem Wasser wieder rauskommt, dann seid ihr auch mit der Auferstehung, mit dem ewigen Leben von Jesus verbunden. Das ist der Reset-Knopf. Es sieht aber ein klein bisschen anders aus als so ein Computer-Reset-Knopf. Dazu ein zweites Bild, um das zu erklären. Ich habe als Kind Märchen sehr gerne gelesen und eines meiner Lieblingsmärchen war das kalte Herz. Ich weiß nicht, wer das kennt. Wer kennt das kalte Herz? Ah, so ein paar wenigstens. Ich erzähle das ein paar Auszüge daraus. Das handelt von einem Köhler. Ein Köhler ist jemand, der Holzkohle macht. Ist ein junger Mann. Und da gibt es dann auch so Fabelwesen im Wald. Ein Glasmännlein und den Holländer Michel, so heißen die. Und er hat irgendwo erfahren, wenn man am Sonntag geboren ist und einen bestimmten Vers im Schwarzwald aufsagt, dann kommt das Glasmännlein und man hat drei Wünsche frei. Und das macht er auch und das Glasmännlein kommt und gewährt dir aber nur den dritten Wunsch, das entscheide ich. Zwei hast du auf jeden Fall frei, den dritten entscheide ich, ob du den bekommst oder nicht. Und er wünscht sich ganz dumme Dinge, darum sagt das Glasmännlein, nö, also den dritten heben wir noch auf. Und es läuft alles schief, schließlich hat er keine Lust mehr und er trifft den Holländer Michel. Und der Holländer Michel, das ist einer, der sagt, weißt du was, dieses Glasmännlein ist ganz dumm, bei mir kannst du alles haben, was du willst, so viel Geld, wie du willst und alle Wünsche erfülle ich dir. Es gibt nur eine Bedingung. Gib mir dein Herz. Und brauchst dir keine Sorgen machen, du kriegst von mir ein anderes, eins aus Stein. Und das macht er. Und er ist reich, ohne Ende, aber sein Leben läuft richtig schief. Er hat eine große Glashütte, also eine Glasmanufaktur. Das Ding kriegt er nicht gebacken. Er heiratet, aber er behandelt seine Frau ganz schlecht. Seine Mutter ist bettelarm, die kriegt nichts ab. Und am Ende behandelt er seine Frau so schlecht, dass, weil sie einem Bettler was abgibt. Und dann haut er sie mit seinem Stock und dann war's das. Dann hat er nicht mal mehr eine Frau. Das ist ein anderes Bild dafür. Die Bibel sagt sogar, dass solange wir ohne Gott leben, haben wir ein Herz aus Stein. In dem Augenblick, wo wir uns taufen lassen, sagt die Bibel, nimmt Gott dieses Herz aus Stein aus unserer Brust und wir bekommen ein Herz aus Fleisch, ein lebendiges Herz. Und du bist ja trotzdem noch Magda und du bist noch Carina und du bist Kevin. Aber etwas sehr Schönes passiert, wenn Gott euch dieses neue Herz gibt, indem ihr mit ihm sterbt und dieses Herz bekommt, mit dem ihr zum Leben, hier und jetzt und zum ewigen Leben wieder aus dem Wasser rauskommt. Dieses Herz schlägt für Jesus. Das steinerne Herz steht dafür, mein Leben dreht sich um mich. Dieses neue Herz steht dafür, jemand anders ist die Mitte meines Lebens geworden. Ich möchte Jesus nachfolgen. Und wenn ihr daran festhaltet, das ist so ein bisschen, was der Paulus Stress hat mit den Römern, weil es gibt ein paar Christen in Rom, die haben das Ganze nicht verstanden, was ich gerade versuche zu erklären. Das ist wirklich an dieser Mitte Jesus festzuhalten. Dann verändert euch dieses Herz. Und all das, was im alten Leben euch gefangen gehalten hat, je mehr ihr Jesus nachfolgt, desto mehr wird es verschwinden aus eurem Leben. Voraussetzung, ihr haltet fest. Aber Jesus hat alles dafür getan, dass das geschieht. Es wird nicht von 100%, also wer jetzt von euch erwartet, es ist schnipp und ich bin neu, wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber ihr seid trotzdem neu, weil in euch etwas ganz Neues geschehen ist in der Taufe. Habt dein Herz zum Leben kommen und Jesus in der Mitte eures Lebens. Ein Beispiel möchte ich hier noch erzählen, was dieses Herz bewirkt. Und manchmal ist es, dass man eben an so krassen Sachen Dinge deutlicher macht. Wir waren dieses Jahr in einem außergewöhnlichen Drogenrehabilitationszentrum. Das ist in Lüdenscheid im Sauerland. Könnt ihr mal besuchen, wird von Christen geführt. Die gibt es schon seit 40 Jahren dort. Als die anfingen dort, hat der zuständige Sachbearbeiter, Leiter dieser Abteilung für Drogen und sonst was in dieser Stadt sich lustig über sie gemacht und hat gesagt, ihr seid ja komische Leute. Ihr führt die Leute aus der Drogenabhängigkeit in eine neue Abhängigkeit, nämlich in die Jesusabhängigkeit. Als dann dieser Leiter dieses Dezernats feststellte, dass diese Drogeneinrichtung, also die Drogenrehabilitationseinrichtung, die geringste Rückfallquote hat und dass die Leute nach 3-4 Jahren immer noch nicht wieder rückfällig geworden sind, ist er hellhörig geworden. Wenn ich das so erlebe, wenn wir auf der Platte sind, ich weiß nicht, wie viele Entgiftungskuren die schon gemacht haben. Manchmal das Gefühl, kaum aus der einen raus, schon wieder in die nächste rein. Und 5, 6, 7, 8 Entgiftungen und wir erleben immer wieder, wir haben auch schon manche besucht in der Entgiftungsklinik, wird abgebrochen oder selbst wenn sie es geschafft haben, kaum 4 Wochen später sind sie wieder auf Drogen. Nehmen das Gleiche wie vorher. Wenn dort die Leute hinkommen in dieses Drogenreha-Zentrum. Ist das Erste, was sie mit den Leuten machen. Also es gibt ein paar Regeln, die sie einhalten müssen. Die ist sehr streng. Die ersten 3 Monate dürfen sie das Haus nicht verlassen. Kein Fernsehen, kein Radio. Sie dürfen nur an dem geistlichen Programm teilnehmen, was stattfindet. Aber das Erste, was sie machen, ist mit ihnen zu beten. Kein einziger von denen, die dorthin kommen, hat von diesem Tag an noch irgendwelche Entzugserscheinungen. Das ist total faszinierend. Nicht einer hat Entzugserscheinungen. Wenn ich mir die angucke, die haben so einen Begriff dafür auf der Platte, die sagen, wenn sie nur mal das zu lange dauert, bis sie den Nachschub kriegen, dass sie einen Affen haben. Also dann geht es ihnen richtig schlecht. Nicht eine Minute hat jemand von denen die nächste Zeit Entzugserscheinungen. Wir haben eine Führung gemacht, es war halt 40-jähriges Jubiläum, wir haben eine Führung durch das Haus gemacht und wir haben 2 Frauen getroffen, 2 junge Frauen, weil das Programm ist nicht nur 6 Wochen, das dauert 1,5 bis 2 Jahre. Weil die erstmal, also ungefähr 1 bis 1,5 Jahre dauert das, bis sie so weit sind, dass sie frei sind. Und dann gibt es noch ein Follow-up, die haben eigene WGs in diesem Haus, dass die also dann in diesem Haus leben können, selbstständig und einem Beruf nachgehen können, aber noch teilhaben an dem ganzen Programm dieses Hauses. Und wir sind rumgegangen, also wir haben uns durchgeführt und wir haben uns mit 2 dieser Frauen unterhalten, die in so einer WG leben. Ich sehe jede Woche, wie die Typen da draußen aussehen. Und man sieht es ihnen an, sie sehen mir an, dass ich nicht auf Drogen bin und ich sehe ihnen an, dass sie auf Drogen sind. Diesen beiden jungen Frauen, ich habe es nicht geglaubt, als ich sie gesehen habe, also jung, die waren so Mitte 30, ich habe es nicht geglaubt, dass die mal in der Szene waren. Sie sahen überhaupt nicht so aus. Wer mit Jesus stirbt und sein altes Leben zurücklässt, und mit Jesus wieder neu geboren wird und sich sein steinernes Herz wegnehmen lässt und von Jesus ein lebendiges, ein fleischernes Herz geben lässt. In diesem Menschen passiert Gewaltiges. Du hast begonnen, wirklich zu leben. Und dieses Leben, sagt Jesus, reicht bis in die Ewigkeit hinein. Und ich freue mich, dass ihr euch entschieden habt. Auch die Kindergeschichte war nicht umsonst. Wir haben einen lebendigen Gott. Es geht nicht darum, irgendeiner Religion nachzufolgen, irgendeiner Kirche nachzufolgen, irgendwelchen Ritualen einzuhalten, um irgendwas, keine Ahnung, die Bedürfnisse einer religiösen Institution zu befriedigen, um es mal so zu sagen. Sondern Gott, Jesus, möchte persönlich euer Freund sein. Und wenn ihr dieses fleischerne Herz, ihr habt jetzt schon festgestellt, Carina, dass du Jesus erlebt hast. Und ihr wärt nicht hier und würdet euch entscheiden, wenn ihr nicht Jesus schon erlebt hättet. Und Jesus möchte euch noch viel mehr begegnen, euch noch viel mehr erleben lassen. Er möchte, dass ihr so seine Stimme hören lernt und mit ihm kommunizieren lernt, wie wir es in der Bibel lesen. Für mich ist immer das schönste Beispiel Mose, wie er mit Jesus redet im Zelt der Begegnung. Das möchte er für euch. Und für mich gibt es nichts Schöneres, als in so einer lebendigen Beziehung mit Jesus leben. Und wenn ihr dann mal Mist baut, ist mir diese Woche erst passiert, da habe ich richtig Mist gebaut, fand ich zumindest. Das Schöne ist, Jesus hilft euch auf und du merkst es auch sofort. Du willst auch gar nicht mehr daran festhalten, sondern es gibt nichts Schöneres, als mit Jesus zu sterben und zu neuem Leben aufzuerstehen und mit ihm zu leben. Amen.